Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Susanne Kuhlmann, herzlich willkommen. 20 von rund 2400. Von 2400 in Deutschland bekannten Apfelsorten haben nur noch 20 eine wirtschaftliche Bedeutung. Dabei sind Äpfel der Deutschen liebstes Obst. Züchtungseinrichtungen versuchen, so viele Sorten wie möglich zu sichern. Von Adamsapfel bis Zimtapfel. Die Sorten unterscheiden sich in Geschmack und Größe, Farbe, Form und Bissfestigkeit. In Supermärkten ist die Auswahl sehr eingeschränkt. Wer Vielfalt sucht, wird eher auf dem Wochenmarkt oder direkt beim Anbauer fündig. Manche haben sich auf traditionelle Sorten ihrer Gegend spezialisiert und bieten Kunden an, Apfelbaumpate zu werden. An Boden und Klima angepasste Sorten gedeihen auch problemlos im eigenen Garten, vorausgesetzt, eine passende Befruchtersorte wächst nahe bei. Allerdings reagieren immer mehr Menschen allergisch auf Äpfel. Als Saft im Kuchen oder zu Apfelmus gekocht, vertragen viele sie aber. Und manche Sorten können sie sogar frisch essen, ohne dass Lippen, Zunge und Hals jucken oder anschwellen. Was steckt hinter der Unverträglichkeit und welche Sorten sind für Apfelallergiker geeignet? Wo finden sich Anbauer, die verträgliche oder regionale Sorten anbieten? Wie wirkt sich die Klimaerwärmung auf den Apfelanbau aus? Was kann man alles aus Äpfeln machen? Apfelvielfalt für Geschmack, Allergikerverträglichkeit und Schädlingsresistenz. Unser Thema heute im Marktplatz.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Roland Schmitz-Hübsch ist zu uns ins Funkhaus gekommen und sitzt im Nachbarstudio. Im Vorgebirge zwischen Köln und Bonn führt er den ältesten deutschen Obstbaubetrieb mit Plantagenanbau. Süßkirschen und Birnen wachsen dort und natürlich Äpfel. Herzlich willkommen, Herr Schmitz-Hübsch.
Ja, hallo.
Sie haben einige der ersten Äpfel der Saison mitgebracht und ich habe die beiden Sorten, jeweils einen Apfel dieser beiden Sorten hier liegen. Einen dicken, ziemlich rotwangigen und einen kleineren. Der hat auch einen gelb-grünen Anteil, aber auch ziemlich viel rot. Welche Sorten sind das?
Ja, also den dicken, den Sie gerade sagten, das ist die Sorte Welland. Eine ganz neue Sorte, eine Kreuzung aus Elise und einer Zuchtnummer. Sie hat einen sehr hohen Phenolgehalt. Das ist wichtig für Leute, die eine Apfelallergie haben. Denn der hohe Phenolgehalt sorgt dafür, dass es dieses MALD1-Eiweißprotein mehr unterdrückt wird. Und deswegen können Leute mit einer leichten Apfelallergie diese Sorte ganz gut vertragen. So ist zumindest unsere Erfahrung auch bei uns im Geschäft. Ja, und die zweite Sorte, die ich mitgebracht habe, ist eine ganz neue Sorte. Das ist die Sorte Zari. Das ist eine Kreuzung aus der bekannten Sorte Elster, mal Delba Estivale, eine Frühsorte, die aber sehr knackig ist. Und genau da geht der Trend eigentlich hin, in diese knackigen Äpfel.
Der sieht dem Elster ja auch ein bisschen ähnlich, aber ist kleiner, würde ich sagen, oder?
Ist etwas kleiner, ist etwas hochgebauter. Also hat von beiden Eltern ein bisschen was, sowohl vom Elster als auch vom Delba, genau.
Plantagenanbau, was heißt das?
Das bedeutet, dass mein Urgroßvater Otto Schmitz-Hübsch in Deutschland diese schwachwüchsigen Unterlagen, auf die Apfelbäume halt veredelt werden, in Deutschland eingeführt hat. Diese Unterlagen werden heute immer noch ausschließlich im Obstbau verwendet, um den Baum halt auch klein zu halten. Kann sich das ganz einfach vorstellen, dass also das eine sehr schwache Apfelsorte ist, auf die dann die Edelsorte, zum Beispiel Welland oder Zari, die ich jetzt dabei habe, halt da darauf veredelt wird und dadurch die Bäume insgesamt kleiner bleiben, auch schwach wachsen, genauso wie dieser Wurzelstock. Also wir bezeichnen das als Unterlage. Und dadurch können wir halt die Bäume klein halten und dadurch sind die wesentlich einfacher in der Pflege, aber auch von der Sonne her viel günstiger. Die Äpfel sind besser ausgefärbt und haben eine bessere Fruchtgröße.
Das machen aber alle professionellen Anbauer so, oder?
Ja, das ist so, genau. Das wird eigentlich ausschließlich so gemacht. Die meistverbreitete ist hier der gelbe Metzer Paradies und auch bekannt unter Bezeichnung EM9.
Ja. Also jetzt haben wir hier den dicken Welland und den kleineren neuen Zari. Mit welchen Sorten geht es denn weiter in den nächsten Wochen?
Ja, wir haben jetzt heute mit der Sorte Topaz angefangen. Das ist eine schorfresistente Sorte, gekreuzt aus Tschechien. In den nächsten Tagen kommt dann Pinova dazu. Also die Sorten haben immer unterschiedliche Reifezeiten. Und wir ernten also die Früchte auch nicht alle einmal vom Baum, sondern in mehreren Pflückdurchgängen. In der Regel sind das 3 bis 4, sodass wir dann immer die reifen Früchte abernten und dann in die Kiste legen. Und so werden sie dann auch eingelagert.
Wie lange dauert die Saison?
Die Saison hat dieses Jahr 14 Tage früher angefangen als in der Regel der letzten 20 Jahre im Vergleich. Das ist auch so ein bisschen Klimawandel geschuldet. Das Frühjahr ging ja auch wesentlich früher los und wird daher auch früher abschließen. Wir werden mit der Ernte ca. Mitte Oktober fertig sein.
Seit 15 Jahren befasst sich Willi Hennebrüder von der Ortsgruppe Lemgo des Bundes für Umwelt- und Naturschutz ganz intensiv mit Äpfeln. Sein Augenmerk liegt vor allem auf der Apfelallergie, einer Form der Nahrungsmittelunverträglichkeit, von der immer mehr Leute betroffen sind. Einen guten Morgen nach Lemgo, Herr Hennebrüder.
Herzlichen Grüße an die Redaktion.
Wie äußert sich das, was als Apfelallergie bezeichnet wird?
Ja, also die Betroffenen, ist also sehr unterschiedlich, je nach dem Grad der Allergie. Bei den meisten können schon, wenn sie praktisch dann so ein Stück Apfel auf die Lippen legen, feststellen, dass es anfängt zu kribbeln. Und es kann also richtig schlimm werden, bis zum Anschwellen im Mundbereich und im Extremfall sogar bis zu einem allergischen Schock.
Wann und wie sind Sie darauf gekommen, dass man das mit Äpfeln, und zwar mit den richtigen Äpfeln, bekämpfen kann, dieses Phänomen?
Wir wussten eigentlich schon recht früh bei uns in der Streuobstwiese bei Exkursionen zum Thema Probieren geht über Studieren, dass wenn Apfelallergiker kamen, diese alten Sorten doch oft manchmal vertragen wurden. Und das hat, wie Sie schon sagten, 2005 angefangen. Und von dem Zeitpunkt an haben wir dann einfach, sind wir auf die Idee gekommen, Betroffene anzusprechen und sie zu bitten, uns mal mitzuteilen, welche Sorten sie vertragen und welche nicht.
Haben die das willig mitgemacht? Denn Sie haben ja gerade beschrieben, welche unangenehmen Dinge da passieren können, wenn man einen Apfel isst und den nicht verträgt.
Also wir hatten gestern zum Beispiel eine Frau hier aus der Nachbarschaft bei uns auf der Streuobstwiese, die 40 Jahre lang keine Äpfel mehr essen konnte wegen ihrer Apfelallergie. Und die war sowas von happy und glücklich, dass sie jetzt die Äpfel wieder essen und vertragen konnten. Und also wir kriegen ständig Rückmeldungen von Leuten, von Apfelallergikern und Dankesmeldungen, weil sie halt auf einmal wieder in den Genuss kommen, Äpfel essen zu können und damit ein Stück Lebensqualität zurückgewinnen.
Welche Sorten sind das denn dann, die die Leute wieder vertragen können?
Oh, das sind eine ganze Reihe, die wir auch im Internet aufgeführt haben, die von den Rückmeldungen, es fängt also an bei einem Adamsapfel mit einem hohen Polyphenolgehalt, eine Biesterfelder Renette, dann ein Eifeler Rambur, Finkenwerder Herbstprinz, also dann Jessen Apfel, Kaiser Wilhelm, Kanada Renette, Luxemburger Triumph und so weiter und so weiter.
Das sind ja alles Äpfel mit Herkunftsbezeichnungen im Namen und im Supermarkt findet man die nicht.
Im Supermarkt findet man sie nicht. Wobei der Herr Schmitz-Hübsch eben schon gesagt hat, also es gibt auch einige wenige neuere Sorten, die verträglich sind. Zum Beispiel der Welland gehört mit dazu und dann Santana, also von den neueren Sorten, die auch verträglich sind.
Ja, welche Rolle das Thema Apfelallergie bei den Anbauern spielt, Herr Schmitz-Hübsch, wie Sie sagen, hat es ja auch schon erwähnt hier, der dicke Welland ist ein verträglicher. Das erläutert er uns sicher später auch noch weiter. Zunächst möchte ich aber noch Dr. Eike Lüdeling begrüßen. Er ist Professor am Institut für Gartenbauwissenschaften der Universität Bonn und leitet dort das INRIS-Institut. Das ist das Institut für Nutzpflanzenwissenschaften und Ressourcenschutz. Guten Morgen, Herr Lüdeling.
Schönen guten Morgen.
Wir haben Sie in diese Runde hauptsächlich eingeladen, weil Sie sich mit einem Projekt für nachhaltig erzeugtes Obst beschäftigen. Fair and Green heißt es. Fair and Green ist ein Siegel für nachhaltige Landwirtschaft und wurde 2013 zunächst für den Weinbau entwickelt. Dass jetzt der Obstbau eingebunden ist, das ist ja noch ziemlich neu. Im Januar, glaube ich, begann das Projekt nachhaltiges Obst. Welche Idee steckt dahinter?
Ja, die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich, dass Nachhaltigkeit halt enorm wichtig ist heutzutage in eigentlich allen Bereichen des Lebens, aber eben auch im Apfelanbau. Und oftmals wird es so ein bisschen verkürzt dargestellt, dass Nachhaltigkeit ist eben, ja, die ganzen ökologischen Belange stehen im Vordergrund. Aber es ist eigentlich ein breiteres Konzept. Ja. Es kommen eigentlich soziale Fragen da rein, ökonomische Fragen kommen da rein. Sind die Betriebe zukunftsfähig aufgestellt? Gibt es wirtschaftliche Konzepte? Gibt es die nächste Generation in den Obstbauernfamilien? Und mit solchen Fragen beschäftigen wir uns bei dieser Zertifizierung. Also wir versuchen dabei, ganzheitlich vorzugehen und all diese Aspekte zu berücksichtigen und nicht nur den Status zu erheben, wie er sich darstellt auf den Plantagen, sondern auch Ratschläge zu geben, wie das sich verbessern kann. Das System ist sehr gut etabliert im Weinbau bisher und im Obstbau sehen wir ja, großes Potenzial, da auch Fortschritte zu erreichen.
Was heißt es denn ganz praktisch für die Anbauer, frage ich zunächst mal Sie, obwohl so viel ist zu sagen, Sie mit Herrn Schmitz-Hübsch ja auch zu tun haben, weil der mitmacht bei dem Projekt Nachhaltiges Obst mit seinem Betrieb. Also wie sieht das praktisch aus für die Anbauer?
Ja, also wir fangen halt gerade an mit dem Projekt. Wir sind in der Pilotphase. Das heißt, wir arbeiten jetzt mit einigen Obstbauern, wie zum Beispiel auch dem Herrn Schmitz-Hübsch, um dieses Konzept praktisch zu entwickeln. Und in der ersten Phase geht es jetzt erstmal darum, zu definieren, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit? Welche Aspekte sind eigentlich wichtig? Was ist sicherlich anders im Obstbau als im Weinbau? Und dann geht es eigentlich darum, dass man mit den Obstbauern gemeinsam die Kriterien für Nachhaltigkeit ein Stück weit definiert. Natürlich müssen grundlegende ökologische Belange, soziale Belange auch abgedeckt sein. Aber es geht eben auch darum, dass die Belange und die Anliegen der Obstbauern ernst genommen werden und sie auch Hilfestellung erhalten von diesem Konzept, wie sie besser werden können. Da gibt es auch so eine Community of Practice, nennen wir das. Das heißt, die Obstbauern vernetzen sich auch, tauschen Erfahrungen aus. Es wird dann auch transparent gemacht, wie eigentlich die besten Betriebe in bestimmten Bereichen aufgestellt sind, was die machen. Und da kann dann jeder für sich eben auch entsprechende Handlungsempfehlungen daraus ableiten. Weil oftmals ist es halt so, dass viele Betriebe mit gewissen Problemen dastehen, die sie vielleicht gar nicht so wahrnehmen und für die sie auch keine guten Lösungen haben. Aber viele Lösungen gibt es eben draußen in der Praxis. Und allein durch diesen Austausch, durch den Vergleich mit anderen Betrieben, lassen sich bestimmt viele, viele Lösungen fast direkt übernehmen, die dann die Betriebe auch weiterbringen.
Herr Schmitz-Hübsch, hat sich für Sie schon in dem Dreivierteljahr, seit Sie an dem Projekt mitmachen, etwas verändert? Haben Sie was Neues gelernt, neue Kontakte geknüpft, neue Ideen bekommen?
Kontakte geknüpft, ja, klar. Die meisten Kollegen kennen sich natürlich auch untereinander. Nachhaltigkeit ist für uns natürlich auch ein Thema, das ist eigentlich immer präsent, weil uns gäbe es nicht 125 Jahre, würden wir nicht nachhaltig arbeiten in unserem Betrieb. Jetzt werden aber die ganzen einzelnen Punkte richtig aufgebröselt. Also es geht um zum Beispiel, wie viel Dieselverbrauch wir haben, wie können wir das reduzieren, wie können wir den Gasverbrauch reduzieren, wie können wir die ganzen Ressourcen schonend arbeiten. Ich meine, sowas wie Blühstreifen, Ankerbepflanzung, das machen wir ja schon alles. Wir sind da ja schon in einem anderen Pilotprojekt auch mit eingebunden. Aber ich denke mal, hier kann man wirklich mal allumfassend mit wissenschaftlicher Untersuchung das einfach gut begleiten, eine Basis schaffen, wo wir in Deutschland eine Möglichkeit haben, dem Verbraucher darzustellen, dieses Produkt ist so nachhaltig wie möglich nach neuestem Erkenntnis produziert worden. Und das ist ja letztendlich das, was dem Verbraucher interessiert. Hier geht es auch gar nicht darum, ob das jetzt biologisch produziert wird oder integriert produziert wird. Hier geht es um Nachhaltigkeit. Und das ist, denke ich, ein Oberbegriff, der über alles steht.
Ja. An apple a day keeps the doctor away oder wie es nun neudeutsch heißt, Äpfel sind ein heimisches Superfood, also etwas ganz besonders Gesundes. Stimmt das? Klar, sagen Sie wahrscheinlich, Herr Schmitz.
Ja, natürlich, ich esse auch täglich Äpfel.
Ja. Herr Lüdeling, teilen Sie die Begeisterung über das Superfood Apfel?
Ja, Superfood ist natürlich so ein Begriff, der wird schnell mal rumgeschmissen heutzutage. Es ist aber natürlich, also an apple a day keeps the doctor away, das ist altbekannt und da ist natürlich viel Wahres dran. Ja, es ist sicherlich gesünder als die meisten anderen Süßigkeiten, die wir so naschen können. Ja, also auf jeden Fall, der Gesundheitswert ist da und ist ein Produkt, auf das wir in Deutschland stolz sein können, dass wir da so eine große Auswahl und so eine schöne Qualität haben.
Herr Hennebrüder, Ihnen liegt ja am Herzen, dass auch Menschen mit Unverträglichkeitsreaktionen wieder Äpfel essen können und dass das ein Genuss auch nach vielen Jahrzehnten des Verzichts sein kann. Das haben Sie ja eben schon beschrieben. Also Genuss und gesund?
Auf jeden Fall. Wobei, was so schade ist, dass die Daten zu den gesundheitsfördernden Inhaltsstoffen, die Polyphenole, kaum untersucht werden und kaum also auch bekannt sind. Auch der Vitamin-C-Gehalt ist oft recht unterschiedlich. Und da wäre schon mal einfach mal zu gucken, wenn ich sehe, dass ein Granny Smith gerade mal auf 193 Milligramm je Kilogramm Polyphenol kommt, ne, und andere Äpfel teilweise auf das 10- und Mehrfache, dann zeigt sich doch, dass bei an Apple a Day keeps the doctor away, man doch darauf achten sollte, welche Sorte man dann wirklich verspeist.
Jetzt sollten wir sagen, was Polyphenole sind. Sie gehören zu den sekundären Pflanzenstoffen, sind zum Beispiel Duft, Geschmacksstoffe, Abwehr- oder Farbstoffe, die die Pflanzen produzieren. Und denen werden ja gesundheitsfördernde Eigenschaften nachgesagt. Aber die einzelnen Apfelsorten haben ganz unterschiedlich viel davon.
Ja, also die Unterschiede, sind dabei, ständig Jahr für Jahr weitere Untersuchungen durchführen zu lassen an der Hochschule in Geisenheim oder hier an der Hochschule in Lemgo in Lebensmitteltechnologie. Und es ist schon interessant zu sehen, wie unterschiedlich diese Werte dann sind.
Polyphenole sind auch, meine ich mich zu erinnern, dafür verantwortlich, dass ein Apfel nach dem Aufschneiden braun wird. Und ja, das finden wir ja nicht so schön.
Ja. Das Problem ist, dass in vielen neuen Sorten goldene Lichus angekreuzt wird, der diese Eigenschaften nicht hat, aber für Allergiker absolut unverträglich ist. Und eigentlich ist dieses schnelle Braunwerden ein gutes Zeichen für besondere Qualität eines Apfels.
Inwiefern?
Ja, weil alle Äpfel mit hohem Polyphenolgehalt laufen sehr schnell braun an.
Herr Schmitz-Hübsch, können Sie auch was dazu sagen?
Ich kenne jetzt die genauen Polyphenolgehalte der unterschiedlichen Sorten nicht im Einzelnen. Spielt ja da auch zum Beispiel das Vitamin C eine große Rolle, was ja diese Oxidationswirkung, also das Braunwerden des Apfels ja auch etwas verhindert. So haben wir zum Beispiel beim Berlepsch durch den hohen Vitamin C-Gehalt als auch die Situation, dass er lange hell bleibt. Ich weiß allerdings jetzt auch nicht den genauen Polyphenolgehalt der Sorte Berlepsch, aber da ist ja nun definitiv kein goldener Delicious mit reingekreuzt. Ich vermute mal, dass der hoch ist. Da sind sicher viele Aspekte, die da mit berücksichtigt sein müssen. Ja.
In puncto Gesundheit, sollte man die Äpfel mit oder ohne Schale essen? Oder kann man es einfach machen, wie es einem besser gefällt?
Auf jeden Fall mit Schale essen. Also gerade in der Schale und direkt unter der Schale sind die gesamten, also der Großteil der Polyphenole.
Das sind also die gesundheitsfördernden Stoffe. Herr Lüdeling, Pestizidrückstände könnten ja, die Angst vor Pestizidrückständen, die Leute davon abhalten, den Apfel mit Schale zu essen.
Ja, Sie sagen, es ist die Angst vor Pestizidrückständen. Es ist sicherlich nicht völlig auszuschließen, dass irgendwas verbleibt auf dem Apfel, aber die Richtlinien, nach denen unsere Anbauern wirtschaften, sind eigentlich doch sehr, sehr streng. Also da können Sie, glaube ich, ziemlich davon ausgehen, dass das alles sicher ist. Man sollte natürlich einen Apfel abwaschen. Ja, es gibt sicherlich verschiedene Verunreinigungen, die gerade dann im Supermarkt vielleicht noch hinzukommen. Aber normalerweise, wenn die Äpfel vom Feld kommen und Sie das einmal, wie gesagt, noch einmal abwaschen vorm Essen, dann sind Sie da auf der sicheren Seite.
Haben wir da Unterschiede? Stellen Sie Unterschiede fest zwischen hiesigen Äpfeln und Importware, was die Pestizidrückstände oder Belastung, die mögliche, betrifft?
Also da habe ich mich jetzt noch nicht so detailliert mit beschäftigt, aber also Richtlinien gibt es überall. Es gibt auch beim Import sicherlich Regularien, die dafür sorgen, dass das nicht ausufert. Natürlich können wir sicherer sein, wenn wir uns auf heimische Produkte hier verlassen, denn hier ist wirklich alles sehr, 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 sehr gut geregelt. Und ich, von allen Praktikern, die ich kenne, da habe ich absolutes Vertrauen, dass das alles gut läuft. Teilweise im Ausland weiß man nicht so richtig, was da abläuft, aber wie gesagt, auch da sind eigentlich die Kontrollen relativ zuverlässig.
Die Verträglichkeit der Äpfel, spielt die in Ihrem Projekt auch eine Rolle?
Das haben wir tatsächlich bisher noch nicht beleuchtet. Das wäre vielleicht mal interessant. Das ist natürlich jetzt nicht unbedingt mit der Nachhaltigkeit auf Betriebsebene vielleicht direkt in Verbindung. Wobei ich kann natürlich sagen, wenn ich jetzt den speziellen Markt der Allergiker in Fokus setze, dann habe ich einen gewissen Nachhaltigkeitsvorteil. Aber das haben wir bisher noch nicht untersucht.
Herr Hennebrüder, sind Sie aktiv, auch was den Kontakt mit den Anbauern betrifft? Gerade im Punkto Verträglichkeit der Apfelsorten, auch der neuen Sorten?
Also bei uns haben wir mittlerweile eine Liste deutschlandsweit von Anbauern, die alte Apfelsorten, insbesondere alte Apfelsorten bzw. verträgliche Apfelsorten haben. Also von daher haben wir Kontakt und wir informieren auch ständig über neue Entwicklungen.
Und wer sich dafür interessiert, der kann, glaube ich, auf Ihrer Homepage fündig werden, auch mit Ansprechpartnern.
Also wir haben eine extra Seite zum Thema Apfelallergie, wo alle neuen Informationen eingestellt werden. Bin also gerade dabei, also auch den Polyphenolgehalt also auf der Internetseite mit dazu aufzunehmen bei den Apfelsorten, wo wir Meldungen haben von Apfelallergikern. Und da werden also auch ständig die Meldungen, die wir bekommen, ergänzt. Das heißt also aktualisiert, was Verträglichkeit oder nicht Unverträglichkeit anbelangt. Und wir machen jetzt gerade, haben angefangen, eine zweite Studie mit dem Allergiezentrum der Berliner Charité. Da geht es also auch darum, dass wir von möglichst vielen Apfelallergikern mal Erfahrungen bekommen, wie das bei ihnen aussieht.
Da gibt es aber wahrscheinlich noch keine Ergebnisse, ne?
Ah, nein. Also ja gut, wir haben von der ersten Studie, die wir gemacht haben mit dem Allergiezentrum der Berliner Charité, schon Rückmeldungen von Betroffenen, die uns hoffnungsfroh stimmen. Wenn das okay ist, ich lese einfach mal so eine Rückmeldung vor. Das ist nur zwei Sätze. Auch bei mir hat die Teilnahme an der Apfelstudie sehr positive Effekte gehabt. Meinen Heuschnupfen im Frühjahr bin ich seitdem los. Letztes Jahr noch ein wenig, dieses Jahr bis jetzt überhaupt nicht. Äppelessen ist seitdem auch kein Problem mehr.
Ich möchte gerne in Bad Segeberg Frau Marquardt begrüßen. Guten Morgen, Frau Marquardt.
Guten Morgen, Frau Kuhlmann.
Was ist Ihr Anliegen, Ihre Frage?
Wir haben einen Herbstprinz, Finkenwerder Herbstprinz im Garten. Und da fallen jetzt schon Äpfel runter. Und ich wollte erstens fragen, wann sie geerntet werden können. Und zweitens, ich glaube, der Baum hat Munilia. Und muss man was dagegen tun oder kann man das lassen bei so einem alten Baum?
Das klingt wie eine Frage für Herrn Schmitz-Hübsch.
Ja, also wenn Äpfel runterfallen, ist das schon mal ein Zeichen, dass die Erntereife schon erreicht wurde. Allerdings neigen manche Sorten dazu, zu einem vorerntigen Fruchtfall. Das kann man nur schwierig verhindern. Um den jetzt einfach im Hausgarten zu testen, ist er jetzt reif oder nicht, würde ich vorschlagen, einfach reinbeißen. Das ist wirklich das Einfachste und das Sicherste. Und dann merken Sie auch, dass Stärkeabbau fortgeschritten ist. Das schmeckt man raus, dieses Stärke. Die Stärke bildet sich zurück und der Zucker bildet sich. Und nicht anders mache ich es draußen in der Obstanlage auch. Ich laufe also durch die Obstanlage und probiere einfach, weil das der sicherste Weg ist. Oft sieht man es auch auf der Apfelrückseite. Wenn sich dieses Grüne in ein weißliches oder gelbliches wechselt, dann weiß man auch, okay, der Apfel wird langsam reif, die Kerne werden dunkel. Also dann, das sind eindeutige Reifezeichen.
Ja, ich bin nur misstrauisch geworden, weil alle, die fallen, haben irgendwie einen Wurmstich oder sind angefault, dass ich dachte, die fallen nicht, weil sie reif sind, sondern weil sie krank sind.
Richtig, da haben Sie absolut recht. Diese sind auch meistens frühzeitig reif. Also ein Apfel, der beschädigt ist, das sehe ich bei mir in der Obstanlage auch, der wird früher reif und ja, der wird natürlich dann auch vom Baum früher abgestoßen. Dieses Trenngewebe am Stiel wird dann ausgebildet und der Apfel fällt runter. Das ist so, ja. Können Sie aber für die Verarbeitung wunderbar nutzen, den Apfel. Das ist gar kein Problem.
Der Rest ist gut.
Ja.
Nee, dann ist auch super. Gut, also danke für den Tipp mit reinbeißen. Auf die Idee hätte ich auch selber kommen können.
Vielleicht kann ich das noch ergänzen, wenn das okay ist.
Ja, bitte, Herr Hennebrüder.
Also in diesem Jahr, das sehen wir bei uns in der Streuobstwiese, aufgrund der langen Trockenperiode fallen bei uns also auch reihenweise die Äpfel viel, viel früher ab. Also das ist, je nachdem, welche Region das ist, haben wir dieses massive Problem. Das haben wir in den letzten Jahren mehrfach schon gehabt.
Also das heißt, der Baum hat Stress?
Der Baum hat Stress. Ich sage, und der trennt sich dann praktisch, um sich selbst zu retten, von den Äpfeln, damit also da, und er kann praktisch den Apfel nicht mehr versorgen.
Das ist jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren ein Problem, dass der Boden auch bis in ziemliche Tiefen sehr trocken ist. Ein Problem auch bei Ihnen, Herr Schmitz-Hübsch?
Auf jeden Fall. Also wenn ich mir gerade die letzten 3 Jahre angucke, ich habe noch nie so viel bewässert wie die letzten 3 Jahre, während man vor 20 Jahren vielleicht ein, zwei, dreimal im Jahr eine Zusatzbewässerung eingeschaltet hat, ist jetzt dieses Jahr ganz extrem seit April wirklich kontinuierlich die wassersparende Tröpfchenbewässerung bei uns im Einsatz, die dann halt computergesteuert alle zwei Tage minimale Wassergaben gibt, um hier auch die Verdunstung zu reduzieren, aber den Baum vor allen Dingen optimal zu versorgen. Denn nur ein optimal versorgter Baum kann auch vernünftige Früchte tragen, die dann auch eine vernünftige Größe haben. Und klar, wenn der Hausgartenbaum natürlich hier Trockenstress hat, ist absolut richtig. Dann fallen die Früchte auch früher runter, richtig, absolut richtig.
Frau Marquardt, Ihnen herzlichen Dank und einen schönen Tag nach Bad Segeberg. Herr Hennebrüder, auf der Streuobstwiese, da stehen doch aber nicht diese Apfelbäume mit den niedrigen Stämmen, sondern die hohen Bäume, nehme ich mal an. Und die haben auch längere Wurzeln, die tiefer reichen können, oder?
Ja, also es sind also ausnahmslos Hochstammbäume, die wir auf der Streuobstwiese haben. Und wir haben, die ganze Fläche ist begrünt, dass also da dieses Austrocknen nicht so schnell stattfindet. Dazu haben wir bei uns zum Glück rundherum eine breite Hecke, eine Mischhecke stehen, sodass also die Winde auch nicht so schnell die Flächen austrocknen. Aber trotz alledem, wenn wir wochenlang keinen Regen haben, dann ist es eigentlich eine Katastrophe.
Ja, das ist bei anderen Obstbauern auch ein Problem, wie wir gleich hören werden. Also nicht nur auf Ihrer Streuobstwiese oder auf der Plantage von Herrn Schmitz-Hübsch, sondern auch anderswo, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz. Dort gibt es unter anderem Obstanbauer, die Baumpatenschaften anbieten, um Kunden zu binden. Und diese Kunden, die lernen dann eine ganze Menge über Äpfel, über deren Anbau und können sich übers Jahr auch an Pflegearbeiten beteiligen, hören auch, welche Probleme auf so einer Apfelplantage auftauchen können. Anke Petermann hat sich in Ingelheim umgeschaut. Dort pflanzte ein Obstbauer Apfelbäume mit Hilfe von Crowdfunding, also Schwarmfinanzierung und Baumpatenschaften. Und übermorgen startet dort die Apfelernte mit den Paten unter Corona-Bedingungen.
Patrick Hammer findet seinen Apfelbaum unter mehr als 400 anderen auf Anhieb. Reihe 3 ganz hinten. Die Position hat er ausgesucht, weil hinter der kleinen Plantage ein Radweg verläuft. Von dort kann er seinen Baum beim Vorbeiradeln sehen. Hammer hat sich für die Sorte Reglindis entschieden.
Ein sportlicher Apfel, ist das aber nicht so süß.
Das mögen die Hammers. Deshalb hat der Familienvater gleich noch eine weitere 2-Jahres-Patenschaft erworben und seinem Bruder geschenkt. Obstbauer Markus Kirn sagt über das Grundpaket:
Also für die ersten 2 Jahre bezahlt man 75 Euro und eine Verlängerung ist dann immer etwas günstiger pro Jahr gerechnet.
Apfelsorten wie Reglindis sind frost- und pilzresistent. Das war dem Ingelheimer Landwirt wichtig. Die gegen Schorf- und Mehltau widerstandsfähigen Sorten kommen aus der Züchtungsforschung in Dresden-Pillnitz.
Die schon seit über 30 Jahren Äpfel mit Resistenzen gegen die wichtigsten Krankheiten entwickelt. Und die haben eigentlich ein paar tolle Sorten hier entwickelt. Hier jetzt die Reglindis, nebendran die Hilde. Ein richtig säurebetonter Apfel. Also im Herbst kriegt die mal eine ganz tolle Streifung, so eine rot-grüne Streifung. Das sieht auch aus wie bei Oma dann im Garten.
Die Apfelbaumpaten mögen es eher naturbelassen, hat Markus Kirn herausgefunden. Deshalb verzichtet er im sogenannten Ingelbaumfeld weitgehend auf Pestizide. Auch mit den weiteren Sorten Revena und Topas funktioniert das. Dafür müssen die Paten aber in Kauf nehmen, dass nicht jeder Apfel makellos ist. Markus Kirn hebt einen auf mit Loch.
Da war halt ein Apfelwickler da.
Ein Nachtfalter, der Eier abgelegt hat. Wenn die Raupe heranwächst, wird der Apfel von innen braun.
Im Geschäft wird das so nicht gekauft, wenn das Loch hat. Aber den Nutzen für die Paten als Apfelsaft oder jetzt mal zu Hause zu essen, da hat er auf jeden Fall noch. Und darum können wir da auch manche Sachen weglassen. Was jetzt der normale Apfelhändler halt nicht machen kann, weil die Kunden wollen, wenn sie Geld bezahlen müssen, dann wollen sie halt perfekte Äpfel haben.
Auch an den beiden Bäumen der Familie Hammer hängen ein paar Wurmstichige. Manche fangen an zu faulen. Der Baumpate zuckt die Schultern.
Das ist halt Natur- und Streuobstwiese. Ne? Finde ich auch gut, dass er nicht so viel spritzt und trotzdem so viel dranhängt.
Dafür, dass die Bäume trotz anhaltender Trockenheit üppig tragen, sorgt Apfelbauer Kirn mit Tröpfchenbewässerung aus dünnen schwarzen Schläuchen in jeder Reihe. Ohne die Möglichkeit zu bewässern, hätte Kirn das neue Stück Ingelheimer Kulturlandschaft nicht angelegt. Allerdings sollen die 1,50 bis 2 Meter großen Bäume noch doppelt so hoch wachsen.
Die Profianlagen bei den Äpfeln, die hat man ja eher gerne klein, dass man da auch vom Boden aus noch alles pflücken kann. Hier ist uns eigentlich wichtig, dass der Baum alleine stehen kann und dass er halt auch kein Gerüst braucht und dass er auch mal irgendwann ohne Wasser auskommt. Die Wurzel wird dann nachher auch 4-5 Meter groß sein. Hier haben wir einfach bei der Baumschule eine größere Wurzel bestellt.
All das erklärt der Ingelheimer Obstbauer den Baumpaten, wenn er sie einlädt. Zum Baumschnitt im Frühjahr, zum Ausdünnen im Juni und in diesen Tagen zur Ernte. Wer an den Erntewochenenden keine Zeit hat, kann jederzeit auch allein aufs Feld. Doch viele Paten schätzen die gemeinsamen Arbeitseinsätze, hat Kirn festgestellt. Auch um sich zu informieren über die Herausforderungen des Obstanbaus. Corona-Abstände einzuhalten, auf dem weitläufigen Ingelbaumfeld zum Glück kein Problem.
Die Paten wollen auch immer wieder viele Tipps haben für ihre Bäume im Garten. Also es ist ein Geben und Nehmen, einfach eine schöne Gemeinschaft.
Apfelbaumpatenschaften, zum Beispiel in Ingelheim in Rheinland-Pfalz. Anke Petermann war dort. Bevor wir noch mal über Bewässerung und Klimaerwärmung, die Auswirkungen der Klimaerwärmung sprechen, noch mal kurz zurück zu Sorten, die möglichst gesund sind. Die möchten Obstbauern ja nicht nur auf dem Patenfeld haben, sondern auch sonst. Und der Apfelwickler, von dem die Rede war, beziehungsweise die Raupe dieses Nachtfalters, die will der Profi ja auch nicht haben, der Hobbygärtner eigentlich auch nicht. Aber Gartenäpfel, das haben wir eben ja schon gehört, sind häufig bewohnt. Wie verhindern Sie das, Herr Schmitz-Hübsch? Und vor allem, welche Tipps haben Sie für Hobbygärtner?
Da ist es ganz wichtig, den Befall erstmal festzustellen. Wann fliegt der Falter? Hierzu setzen wir Pheromonfallen ein. Zusätzlich kann man natürlich auch verwirren. Das funktioniert allerdings nur in einer großen geschlossenen Obstanlage. Da wären Pheromone freigelegt durch einen Dispenser, die in Bäumen aufgehangen werden. Und dadurch entwickelt sich wie so eine Art Duftwolke über die Obstanlage und die Männlein können die Weiblein nicht finden und die Weiblein legen halt unbefruchtete Eier und somit haben wir hier dann schon eine Bekämpfung da. Ist im Hausgarten so nicht machbar, weil das muss ja dann auch für das gesamte Gebiet gemacht werden, weil sonst schleicht sich halt doch ein befruchtetes Weibchen dann in den Hausgarten und legt dann doch die Eier dahin. Also für den Hausgarten ist es wirklich sehr, sehr schwierig, eine Bekämpfungsstrategie aufzubauen. Das ist sehr, sehr schwierig. Ob man hier mit Netzen noch was arbeiten kann, aber es ist wirklich sehr schwierig.
Man muss damit leben, offensichtlich. In Hannover hört uns Herr Wiepior zu. Guten Morgen, Herr Wiepior.
Hallo, guten Morgen.
Was hat Sie dazu bewogen, sich bei uns zu melden?
Das wurde eben schon angesprochen, das ist das Spritzen mit den Pestiziden und den Herbiziden. Und zwar wasche ich mir, wie alle anderen wahrscheinlich auch, die Hände mit Seife gründlich, jetzt wegen Corona sowieso. Und ich wasche dann auch das Obst ab, was ich dann eingekauft habe. Ich mache das mit Seife und ich hoffe oder meine, dass ich damit die Pestizide besser abkriege, als wenn ich das nur mit Wasser abspüle.
Herr Wiepior, wir haben eine ziemlich schlechte Verbindung zu Ihnen. Ich wiederhole Ihre Frage kurz nochmal. Also Herr Wiepior wäscht sein Obst sowie auch seine Hände gründlich mit Seife und möchte gerne wissen, ist das jetzt nötig, ist das sinnvoll und wer von den drei Herren möchte darauf antworten?
Kann ich gerne darauf antworten. Also brauchen Sie sich wirklich keine Sorgen zu machen bei Obst, was Sie hier in Deutschland, also was in Deutschland angebaut wurde. Da haben wir sehr, sehr strenge Auflagen. Ich als Obstbauer werde regelmäßig kontrolliert. Die Äpfel werden regelmäßig untersucht auf Rückstände. Und da sind wir ja hier im Nanobereich. Nanobereich, das ist so, wenn Sie ein Zuckerklümpchen in den Bodensee werfen. Das kann man heute rausfinden. Das gab es ja früher gar nicht, diese Labortechnik. Und daher können Sie sich sicher sein, dass diese Rückstände, die da eventuell, hier reden wir meistens auch nur von Fungiziden, die sollen also die Fäulnis unterdrücken, auf den menschlichen Körper in der Menge, die sie da noch als Rückstände vorhanden sind, überhaupt gar keine Auswirkungen auf den Körper haben. Da gibt es höchsten Mengen, die werden dann wieder um ein Tausendfaches, muss man die dann reduzieren. Das ist dann das Höchstwert, was es dann auf den Apfel haben darf. Also da gibt es schon ganz, ganz strikte Regelungen und da müssen wir uns auch als Obstbauer ganz klar dran halten, weil sonst können wir unsere Ernte halt auch gar nicht verkaufen. Wie kriege ich jetzt diese Restbestände am besten ab? Also Wasser wurde ja schon genannt, Seife weiß ich nicht, aber man könnte es auch zum Beispiel mit warmem Wasser probieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich durch die Anlage gehe, ich nehme mir einen Apfel, ich reibe den einfach so im Hemd ab, weil da ist ja manchmal so Staub dran, einfach von der Umwelt, und dann wird er gegessen und fertig. Also da bin ich komplett sorgenfrei. Also da ist, glaube ich, Giftstoffe in der Tasse Kaffee morgens gar kein Vergleich zu. Da wäre ich also ganz unbedenklich.
Herr Lüdeling, möchten Sie noch was ergänzen oder können Sie sich dem Herrn Schmitz-Hübsch anschließen?
Ja, dem kann ich mich völlig anschließen. Ja. Also das, ich halte das auch für unbedenklich. Mit Seife würde ich eigentlich wirklich nicht rangehen an Äpfel. Wahrscheinlich fängt man sich nur irgendwelche Parfümierungen ein, die man am Apfel eigentlich auch nicht haben wollte.
Hat Herr Hennebrüder gelacht oder wer war es?
Ja, nee, ich war es. Ja. Also Wasser würde ich sagen, reicht vollkommen aus. Also darüber hinaus würde ich nichts machen.
Herr Wipio, ich hoffe, Sie sind zufrieden mit den drei Antworten und danke Ihnen sehr für Ihren Anruf. Ja, Stichwort Klimaerwärmung ist ja schon mehrfach gefallen. Klimaerwärmung und das Gießen auf der Streuobstwiese oder das Bewässern auf den Anlagen. Wie kommen denn Streuobstwiesen und Apfelplantagen mit mehr Wärme und weniger Wasser zurecht?
Ja, vielleicht kann ich da was sagen.
Ja, bitte.
Ich habe einen guten Freund, einen Pomologen in Thüringen. Und Thüringen ist von der Trockenheit besonders betroffen. Und er ist verzweifelt ohne Ende. Er war jetzt jüngst auf mehreren Streuobstwiesen und hat festgestellt, dass diese innerhalb weniger Wochen komplett vernichtet worden sind. Und zwar durch den Splintkäfer. Das ist ein Verwandter des Borkenkäfers. Und da kommt eine Entwicklung auf uns zu, dass wir ohne Bewässerung und ohne weitere Maßnahmen nicht in der Lage sind, Streuobstwiesen langfristig erhalten zu können.
Herr Hennebrüder, ich habe ja hier in Köln den Herrn Schmitz-Hübsch schon vor der Sendung getroffen und der hat von einem anderen Problem berichtet auf seinen Plantagen.
Ja, bei uns ist, wir haben sehr große Angst vor den ganzen invasiven Schädlingen. Das sieht man jetzt wunderbar am Beispiel von Corona zum Beispiel. Bei Süßkirschen haben wir ja das Problem mit der Drosophila suzuki, einer Essigfliege, die Kirschen befällt in einer Form, die wir nicht kannten. Jetzt droht der nächste Insekt, und zwar die marmorierte Baumwanze, zu Totalausfällen. Das macht uns riesengroße Sorgen, weil die einfach auch gar keine Gegenspiele haben. Bei Trockenheit kann man bewässern, das ist relativ einfach, das ist technisch machbar. Da gibt es wassersparende Möglichkeiten. Klar, muss das Wasser irgendwo herkommen. Aber gegen invasive Schädlinge, da sind wir absolut machtlos. Und da haben wir echt große Sorgen. In Südtirol werden die ersten Anlagen komplett eingenetzt. Das hat aber auch nur bedingt, hilft das. Ja, das sind wirklich große Sorgen durch die Globalisierung halt auch.
Herr Lüdeling?
Ja, ich meine, Klimawandel ist ein Thema, was mich sehr interessiert. Und ich erinnere mich, vor 3 Jahren oder sowas hatte ich mal zum ersten Mal hier im Rheinland einen Vortrag zu dem Thema gehalten und dann mir ein bisschen so die Niederschlagsverteilung der Vergangenheit angeguckt und konnte eigentlich da sagen, naja, gut, es war jetzt trocken gewesen, aber so richtig ein Trend in die Richtung zeichnet sich eigentlich nicht ab. Nur ist es jetzt allerdings das dritte Jahr schon in Folge so. Und so langsam, ja, beginnt man sich halt Sorgen zu machen. Also richtig absehen lässt es sich eigentlich nicht, in welche Richtung es geht. Und ja, Herr Schmitz-Hübsch hat gerade gesagt, ja, Bewässerung ist theoretisch machbar. Das ist natürlich wahr, aber ist es praktisch machbar? Ja, wer hat Zugang zu so viel Wasser, ja, dass man eben entsprechend auch braucht? Also man muss irgendwelche Reservoirs vorhalten. Einfach aus dem Wasserhahn kann ich es ja auch nicht einfach nehmen. Also da kommen schon Riesenschwierigkeiten auf uns zu. Wo ich mich auch viel mit beschäftigt habe, ist so die Phänologie. Das heißt, wann blühen eigentlich so Äpfel, wann kommen die Blätter raus? Und da zeichnen sich auch Unterschiede ab. Also das wird immer früher, ja, im Laufe der Zeit. Und das Problem ist so ein bisschen, was manchmal auftritt, ist, dass es, wenn die Äpfel dann blühen, halt immer noch mal Frost geben kann. Ja? Also wir haben jetzt vor, ich glaube, 3 Jahren war es, enorme Ausfälle gehabt wegen Frostschäden halt. Ne? Weil dann war es irgendwie ja, im Februar, Januar teilweise auch schon sehr warm gewesen. Und auf einmal ist die Blüte dann ein paar Wochen früher und dann kommt der Frost nochmal rein. Und teilweise kann sowas zu Totalausfällen führen. Also das sind Risiken, mit denen wir ganz schlecht umgehen können bisher, die wir schlecht abschätzen können. Und ja, aber das größte Problem ist eigentlich, ich meine, Klimawandel, da denkt man natürlich immer erstmal an Temperatur, an Niederschlag. Aber wie gerade schon angesprochen wurde, es geht halt vor allen Dingen um die biologischen Folgeschäden des Ganzen. Und da können wir, glaube ich, uns darauf einstellen, dass uns einiges noch blüht. Es kommen immer wieder neue Schädlinge jetzt irgendwie auf die Tagesordnung. Und das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weitergehen.
Herr Hennebrüder, wie läuft das denn dann auf den Streuobstwiesen? Da ist das doch mit der Bewässerung nicht unbedingt so einfach.
Nee, Bewässerung kriegen wir nicht hin. Das ist also wir müssen Pumpen, Installation und wir arbeiten ja ehrenamtlich. Wir machen, es ist ja nicht so, dass wir quasi in den Großverkauf von steigen, sondern hallo?
Ja, wir hören Sie partiell zumindest. Ach so. Versuchen Sie es nochmal.
Nee, weil ich ja auf einmal so ein Klingen da drin habe. Also auf Obstwiesen wird es nicht möglich sein und ein weiteres Problem ist, dass ich bei der Größe und Wärme auch höhere Verdunstungsrate habe bei den Bäumen.
Ja, wie reagieren Sie denn im Moment darauf, die Leute, die Streuobstwiesen betreuen?
Also wir haben, wie ich schon gesagt habe, den Vorteil, dass wir gut die große Mischhecke haben rundherum und dass das Klima, Binnenklima doch recht günstig ist. Ne? Aber wo wir Obstwiesen haben, die auf der freien Fläche sind, da wird es kaum machbar sein, da irgendwas zu machen. Ne?
Was heißt das denn eigentlich für Menschen, die in ihrem Garten einen Apfelbaum pflanzen wollen?
Ja gut, da wird wahrscheinlich noch ein bisschen Bewässerung machbar sein. Weil das einzelne Bäume sind und da muss man halt darauf achten, dass eigentlich regelmäßig bewässert wird. Ne? Am besten dann auch noch mit Regenwasser, wenn das irgendwie machbar ist, dass man Regenwasser auffängt, eine Zisterne mit dazu nimmt, um halt genügend Regenwasser dann zu haben.
Gibt es denn auch Sorten, die einfach weniger Wasser brauchen?
Oh, da muss ich passen. Also da weiß ich nicht, ob der Herr Schmitz-Hübsch vielleicht eine Antwort hat.
Also Sorten kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Also, dass da große Wasserbedarfsunterschiede sind, aber wurde ja gerade in dem Beitrag schon erwähnt, dass halt im Hausgarten ja auch etwas stärkerwüchsige Unterlagen eingesetzt werden, die da dann auch tiefer wurzeln. Daher dürfte hier dieser Trockenstress auch viel später erst dann da sein. Also, dass man darauf vielleicht achtet.
Was so ein Problem ist bei den Hochstämmen, wenn ich lange Trockenperiode habe, dann sterben natürlich auch die Feinwurzeln ab, Versorgung sicherstellen. Und dann gibt es wahrscheinlich in den Folgejahren auch verminderte Erträge, ne, was man ja eigentlich nur sehen könnte, wenn man jetzt anfängt aufzugraben und so guckt, wie in welchem Maße die Feinwurzeln geschädigt worden sind durch die Trockenheit.
Ja. Ja. Absolut richtig, ja.
Muss man im Hausgarten auch mit neuen Schädlingen rechnen? Also eigentlich hat man ja schon genug zu tun mit dem Apfelwickler.
Ja, also oft was Herr Schmitz-Hübsch eben schon sagte, also die machen nicht praktisch in den Streuobst, also beziehungsweise in den Obstanlagen Halt, die werden sich komplett verbreiten, diese Schädlinge. Und was wir in unserer Streuobstwiese machen, bei unserem ökologischen Konzept, dass wir also Nützlinge fördern, soweit es möglich ist. Ne? Also bei uns hängen eine Vielzahl von Nistkästen da, sowohl für Vögel wie auch für Fledermäuse, um halt zumindest so ein ökologisches Gleichgewicht herzustellen.
Genau, das versuchen wir in unserer Obstanlage natürlich auch. Legen da also Blühstreifen an, Nistkästen und so weiter. Das ist eigentlich heute gang und gäbe eigentlich schon. Oder auch Sitzstangen für Greifvögel, um die Mäusepopulation zu reduzieren. Allerdings, wenn sie dann plötzlich einen Druck zum Beispiel durch Läuse bekommen, können sie damit die Läuse nicht bekämpfen. Also man kann das alles versuchen, ein bisschen zu reduzieren, aber wenn dann ein starker Druck, Läusedruck kommt, dann hilft uns das leider in der Praxis dann auch nicht wirklich weiter. Ja.
Also einen Geheimtipp, Herr Lüdeling, gibt es da noch nicht?
Nee, ich denke nicht. Aber also die Bestrebung, so ein bisschen ökologisches Gleichgewicht aufzubauen, das geht sicherlich genau in die richtige Richtung. Und deswegen sind natürlich auch Streuobstwiesen für viele Sachen weniger anfällig. Und wenn Sie nun einen einzigen Apfelbaum irgendwie im Neubaugebiet haben und so halbwegs naturnahen Garten haben, haben Sie natürlich auch noch Vorteile. Aber da gibt es, wie gesagt, noch ganz viele Probleme, die auf uns zukommen werden, für die ganz also auch neue Lösungen noch gebraucht werden müssen. Und das ist eine riesen Aufgabe für die nächsten Jahre.
Heute geht es bei uns um Äpfel mit Eike Lüdeling, mit Roland Schmitz-Hübsch und mit Willi Hennebrüder und mit einer Hörerin, die sich mit einer Frage an uns gewendet hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Meine Frage ist folgende. Ich habe eine Gallenblasenoperation vor 2 Jahren bekommen und danach eine Ernährungsberaterin, die meine Ernährung begutachtet hat. Und da hat sie festgestellt, Äpfel und Birnen, ausgerechnet, was regional hier sehr viel gibt, darf ich nicht mehr essen. Ich habe eine Fructose-Malabsorption, sowas wie Fruchtzucker, Schlechtverdauung. Und ich frage mich jetzt, wenn Sie sagen, es gibt Äpfel für Allergiker, das ist ja nicht so eine wirkliche Allergie, ob Sie vielleicht auch eine Möglichkeit, ob Sie sagen können, welche Sorten ich überhaupt essen kann oder ob es auch so eine Art, so eine Idee von Züchtung gibt für solche Menschen wie mich. Weil ich finde es sehr schade, ich habe immer sehr gerne Äpfel gegessen und auch nach diesem Motto, an apple a day, wie es vorher auch schon in der Sendung kam. Es hat mir immer gut getan und jetzt geht es nicht. Ich kriege sofort ganz leicht Durchfall davon. Einen Apfel esse ich manchmal vorsichtig, einmal die Woche, aber das ist schon fast zu viel.
Vielleicht weiß Herr Hennebrüder ja Rat.
Ich bin also da nicht der Experte, aber ich mache der Hörer einen Vorschlag. Sie soll eine E-Mail schicken an kontakt@bund-lemgo.de und ich leite Sie weiter an Professor Bergmann vom Allergiezentrum der Berliner Charité mit der Bitte, die Frage zu beantworten.
Ach, das kann ist ich ja versprechen. Schön. Ja, Kontakt, ich kriege diese E-Mail-Adresse. kontakt@bund-lemgo.de.
Das kommt automatisch bei mir an und ich leite die dann weiter.
Wunderbar, ja.
Finden Sie, so wie auch alle anderen Hörerinnen und Hörer, die Interesse haben, auf den Seiten des BUND Lemgo auch diese Kontaktadresse. Herr Schmitz-Hübsch, ist Ihnen sowas schon mal vorgekommen?
Nee, so speziell jetzt nicht. Also gerade, wir sprachen ja vorhin auch über die Apfelallergie. Da haben also die ersten Züchter schon gemerkt, dass es hier einen Markt gibt, dass da Interesse besteht. Da wird auch in Zukunft viel dran gekreuzt und geforscht werden. Aber jetzt mit Fructose, da ist es mir nicht bekannt, dass da in diese Richtung irgendwas gemacht wird.
Es gibt noch eine weitere Hörerin, die ein Problem mit der Verträglichkeit von Äpfeln hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Wie ist bei Ihnen der Fall gelagert?
Ja, ich reagiere saisonal sehr unterschiedlich auf Äpfel und mich würde eben am meisten, ich lerne schon damit umzugehen und mich würde am meisten interessieren, wo ich eben eine Liste mit Apfelsorten finde, wo ich eine Liste mit Inhaltsstoffen, also sprich mit Phenolinhalt finde. Und dann habe ich zwar so eine Liste jetzt da in der Gegend von Lemgo gefunden. Die Frage ist aber dann auch, wo kann ich im Süden, ich lebe in München, wo kann ich diese Äpfelsorten denn dann auch kaufen?
Herr Hennebrüder, das wissen Sie doch vermutlich auch oder zumindest kennen Sie jemanden, der das wissen sollte.
Einfach uns eine E-Mail schicken mit der Bitte, dass wir Ihnen eine Lieferantenliste zuschicken. Wir haben also mittlerweile aus ganz Deutschland gesammelt Lieferanten, die also verträgliche Apfelsorten für Allergiker mit in ihrem Bestand haben.
Ja, wunderbar.
Unter kontakt@bund-lemgo.de.
Genau. Und diese Liste Inhalt, also wie viel Phenole enthalten diese Äpfel? Gibt es so eine Liste für viele Sorten?
Ja, die
Sorten?
Steht auch im Internet zum Download. Da gibt es auch ein Info zum Thema Apfelallergie. Gibt's beides, können Sie kostenfrei runterladen auf unserer Seite.
Okay, gut.
Danke nach München und danke überhaupt beiden Damen fürs sich Wenden an uns. Ins Studio gekommen ist Thomas Meinhardt mit weiteren Apfelfragen. Welchen denn?
Und vielen, vielen noch zum Thema Spritzen. Aber fangen wir vielleicht an mit einem Hörer, der ist im LKW unterwegs und hat da kein heißes Wasser. Also sagt, das Abwaschen ist dann immer so ein bisschen problematisch, auch wegen der Spritzmittel. Aber noch viel mehr ärgern ihn die kleinen Etiketten, die da auf manche Äpfel aufgeklebt werden. Warum muss sowas sein? Die gehen manchmal schwer ab, da muss man sie fast abschneiden. Oder dann bleibt Kleberückstoff da und da schließt sich der Kreis wieder. Er hat auf dem LKW kein heißes, warmes Wasser, kann sie nicht richtig abwaschen. Also warum macht man sowas?
Ja, Herr Schmitz-Hübsch, Sie machen das, glaube ich, nicht. Nehme ich mal an, Ihre Äpfel, die ich hier liegen habe, die sind völlig kleberetikettenfrei.
Richtig, wir verkaufen.
Aber was steckt dahinter?
Also, genau, unsere Äpfel, die wir ab Hof vermarkten, die sind kann man so aus der Kiste rausnehmen. Da ist kein Etikett drauf, die sind noch nicht sortiert worden, nicht nach Größe sortiert. Da kann der Verbraucher selber wählen. Aber diese Etiketten, das ist natürlich ein reines Marketing. Ich weiß, dass der Klebstoff lebensmittelecht ist. Da sollte also Rückstände vom Klebstoff sollten unbedenklich sein. Sie haben doch die Macht als Verbraucher, dann kaufen Sie die doch nicht. Ist doch ganz einfach. Der Verbraucher hat die Macht, was angeboten und verkauft wird. nehmen Sie doch diese Macht in die Hand und entscheiden Sie doch, wo Sie einkaufen.
Ja, wer isst schon gerne Klebstoff?
Also ich kann das nur begrüßen, was Herr Schmitz-Hübsch sagt. Einfach nicht kaufen. Ich sag,
richtig.
Also die Geschichte mit Pink Lady da, das ärgert mich bis zum geht nicht mehr.
Jetzt müssen Sie kurz sagen, welche Geschichte hinter Pink Lady steckt.
Ich sag, dass es hier eine Clubsorte gibt, wo auch der Obstanbauer schon Gebühren zahlen muss, wenn er die Bäume pflanzt. Ne? Und nur weil man da eine bessere Vermarktungschancen sieht. Und Pink Lady ist also nicht eine der Sorten, die also auch sich durch hohen Polyphenolgehalt auszeichnet, sondern eher gering und von Apfelallergikern meist auch nicht vertragen wird. Ne?
Wer kontrolliert denn eigentlich regelmäßig den Klebstoff, sag ich jetzt mal, und natürlich die Spritzmittel? Herr Schmitz-Hübsch, wie oft werden Ihre Äpfel kontrolliert?
Sehr regelmäßig. Also ich hatte jetzt vor 2 Wochen noch die Lebensmittelamt bei mir im Betrieb. Die nehmen dann wahlweise dann Äpfel mit, machen Rückstandsanalysen. Die kommen aber auch während der Vegetation natürlich unangemeldet neben Blattproben. Und wie ich schon sagte, wir sind hier im Nanobereich. Ne? Ich erinnere wieder an den Bodensee und den Zuckerklümpfchen. Und wir können es uns absolut nicht leisten, hier irgendetwas zu applizieren, was keine Zulassung in Deutschland hat. Und was wir hier in Deutschland produzieren, da können Sie absolut sicher sein. Und hier ist es auch völlig egal, ob Sie hier auf biologische Ware zurückgreifen oder integriert produzierte Ware. Die ist so in Ordnung, dass Sie die auch ungewaschen essen können.
Wie lange haben wir denn überhaupt Äpfel aus Deutschland?
Das ganze
Im Frühjahr
Jahr.
Irgendwann gibt es doch auch welche wieder aus Übersee oder so.
Genau, auch hier einfach meiden, weil das ist überhaupt nicht nötig. Wir haben hier in Deutschland sehr gute Lagermöglichkeiten und die CO2-Bilanz ist auch nach einer Langzeitlagerung immer noch besser als die Überseeware. Das ist Fakt. Ist jetzt auch letztens noch in der neuen Studie wieder rausgekommen, dass das also um 50% geringer ist, weil hier einfach der Transportweg nicht vorhanden ist. Wir haben Wir müssen unseren Anbau hier vor Ort stärken, in der Region. Und da kann uns der Verbraucher eigentlich nur damit helfen, indem man dann auch bei der Waren, beim Einkauf darauf achtet, dass es regionale Ware ist.
Ja, die Lagerung war auch, dazu gab es auch Fragen. Mhm. Einmal die Konservierung natürlich als Obst oder Einwecken. Und die zweite Frage, auch Begasung mit, hier schreibt ein Hörer in der E-Mail, Smart Fresh. Aber fangen wir vielleicht an mit dem Einwecken, Konservieren.
Ja, das ist ja durchaus machbar in Gläsern. Wir machen ja selber auch Verarbeitung zu Apfelmus, zu Apfelsaft. Das ist ja alles machbar. Die Frischware und es geht ja auch nicht nur um das Vitamin im Apfel, es geht ja auch um die sekundären Pflanzenstoffe. Die werden dadurch natürlich reduziert. Und das Beste ist halt die Frischware. Und die Frischware lagern wir in sogenannten Ullo-Räumen. Das sind Räume, wo der Sauerstoffwert von jetzt 21 auf 1,2% runtergefahren wird, dadurch wird die Veratmung der Äpfel nochmal deutlich reduziert und dadurch ist der Apfel eigentlich das ganze Jahr lagerfähig. Das gilt nicht für alle Sorten, es gibt Sorten, die können das nicht. Ein Elster, der schafft das so bis April, dann fängt er auch an, leicht Altersbräune zu bekommen im Fruchtfleisch. Aber ein Junagold, ein Pinova schafft das ganz locker, das ist kein Problem.
Das ist da mit Smart Fresh gemeint, was der
hört? Smart Fresh ist schon noch wieder was anderes, das ist eine Behandlung, um diesen Ethylenrezeptor zu reduzieren. Also die Früchte geben also einen Stoff ab, dieses Ethylen. Und ich kann bei einer Behandlung mit Smart Fresh kann man diese Ethylenrezeptoren blockieren, sodass dieser Apfel in der Reife verzögert wird. Das kann man noch machen, um die Festigkeit etwas zu verbessern. Ist absolut rückstandsfrei. Das ist das Tolle daran.
Ja, und Einwecken, nochmal, welche Sorten vorrangig? Und die zweite Frage, mit oder ohne Schale?
Ich würde es ja mit Schale machen, aber also wir selber machen es auch mit Schale, das geht.
Ja. Gut. Ich habe dazu auch noch eine Frage, Entschuldigung?
Also vielleicht ergänzend zu Smart Fresh. Wir haben bei uns auf der Internetseite unter Streuobstwiesen einen Link zu einem Film aus des Norddeutschen Rundfunks, Unser Apfel, Masse statt Klasse. Da wird das Verfahren Smart Fresh auch nochmal vorgestellt und kritisch beleuchtet.
Das alles ist bei den Äpfeln, die einem im eigenen Garten vom Baum fallen, größtenteils bewohnt, ja nicht so möglich. Was kann man aus Äpfeln alles machen jetzt sofort, wenn man also in den nächsten 2-3 Wochen seine Apfelernte verarbeiten möchte? Kuchen backen?
Genau, das ist das Leckerste, ne? Kuchen backen, ne? In Scheiben schneiden, trocknen. Man kann sie aber in kalten Kellern oder Kühlschränke auch lagern selber. Das ist natürlich in modernen Wohnungen etwas schwieriger, weil die Keller ja meistens dann auch schon wieder warm sind. Verarbeiten zu Apfelmus, also einfach in der flotten Lotte daraus Apfelmark oder Apfelmus herstellen, die erhitzen. Das kann man super machen, da kann man auch eine größere Menge dann auch verarbeiten. Ja, oder einfach essen. Ne?
Und welche Sorten, zum Einwecken nochmal kurz zurück, welche Sorten sind dafür gut geeignet und welche sollte man wirklich möglichst bald verbrauchen?
Ja, also alle lagerfähigen Sorten eignen sich da eigentlich auch ganz gut drin, aber auch nicht lagerfähige Sorten, das hat darauf keinen großen Einfluss. Ich glaube, dass die Sorte, das ist mehr ein Geschmacksding. Ne? Wie viel Zucker tue ich dabei oder kann ich ganz auf Zucker verzichten? Wie viel Fruchtzucker hat der Apfel oder wie viel Säure hat der Apfel? Da hat das mehr einen Einfluss drauf, aus meiner Sicht.
Geht einfrieren auch?
Nee, da platzen die Zellen kaputt, das wird nichts.
Ja. Ja. Herr Antkowiak möchte wissen in einer Mail, da wurden früher die Stämme von Apfelbäumen geweißt oder gekalkt. Mhm. Ich weiß es nicht. Und er fragt, ist das ein gutes Mittel gegen Schädlingsbefall? Und er hat aber wohl auch noch das Problem, dass die Rinde teilweise schon geschädigt oder vorgeschädigt ist und ob das dann noch Sinn macht.
Also das Stämme weißeln, das machen wir jetzt noch bei Süßkirschen, weil die halt auch sehr gerne diesen Pseudomonas-Befall oder Monida-Befall haben. Hier ist beim Kernobst ist das eigentlich nicht nötig, nicht notwendig. Hier geht es einfach darum, dass im Januar, Februar, wenn es sehr, sehr kalt ist, also ich sage jetzt mal minus 15, minus 20 Grad, und dann die Sonne rauskommt, die dunkle Rinde natürlich dann auftaut. Und dann haben wir im Stamm eine sehr hohe Temperaturdifferenz von der Sonnenseite zur Schattenseite, die immer noch minus 20 hat. Und da reißt der Stamm längs auf. Das kann das Kernobst aber locker vertragen. Das Steinobst eher nicht. Und deswegen hat man hier dieses Weißeln. Das reflektiert halt die Sonnenstrahlen und wir haben halt nicht diese große Temperaturdifferenz im Stamm. Und dadurch verhindert man halt dieses Aufplatzen. Das macht durchaus Sinn, ja.
Äpfel mit Schale essen hatten wir schon. Jetzt kommt hier noch eine Frage von Andreas Thiel. Wie ist es denn, wenn ich das Kerngehäuse auch noch gleich mit esse? Ist das zu empfehlen? Manche mögen es ja nicht so sehr. Anderen sagen, kann ich machen.
Schädlich ist es nicht, aber ja.
Geschmackssache.
Also ich esse es auch nicht. Die sind halt Bitterstoffe in den Kernen drin. Ich würde es nicht machen, aber jede Jacke ist anders, ne?
Vielleicht ergänzen noch zur Lagerung der Äpfel. Es gibt also eine Vielfalt unterschiedlicher Apfelsorten, die eine längere Lagermöglichkeit haben. Also teilweise bei Ontario zum Beispiel bis Mai, Juni des kommenden Jahres, ne? Also je nach Sorte. Da sollte man sich vorher mal ein bisschen sachkundig machen, wenn man also da auf Lageräpfel gehen möchte.
Herr Gers hört uns zu. Guten Tag, Herr Gers.
Ja, schönen guten Tag.
Und ich sehe das Stichwort Schädlingsbefall.
Ja, und zwar habe ich eine Frage zu dem Fallobst. Jetzt davon mal abgesehen, ob es nun dieses Jahr oder in den letzten Jahren besonders viel oder besonders wenig geworden ist. Und den Schädlingen. Lohnt es sich, das Fallobst abzusammeln, aufzusammeln, um somit mögliche Schädlinge zu bekämpfen? Und die zweite Frage ist, oder die Frage, die noch dazugehört, ist, ich habe etwas mehr Äpfelbäume als nur zwei oder drei. Und soweit ich weiß, wird ja auf den Streuobstwiesen auch nicht das Fallobst abgesammelt. Also kann das ruhig liegen bleiben oder schadet das dem Baum?
Also wir sammeln es ein, verarbeiten das dann aber vor Ort fahren einfach mit dem Häcksler drüber. Und das bleibt als Bio-Humus-Masse dann in der Obstanlage liegen. Ich weiß jetzt nicht, was empfiehlt man hier beim BUND?
Wir haben den Vorteil, wir haben eine Schafbeweidung. Da werden also durch die Schafen Teil der Äpfel dann auch gefressen. Und wir haben eine Kooperation mit einem Biolandbetrieb, die also Äpfel auch zeitig aufsammeln. Und wir machen dann Streuobstwiesenapfelsaft aus den Äpfeln. Aber ein Teil bleibt natürlich liegen, ist auch unverrottet. Also.
Okay. Ja, dann gut. Danke an Herrn Gers und Frage, wenn ich neue Bäume pflanze, nämlich welche Sorte, da muss ich mich vorher schlau machen, und kann ich auf Land, wo früher alte Bäume waren, die aus welchen Gründen auch immer gerodet werden mussten, kann ich da einfach neue Bäume pflanzen oder ist der Boden dann dafür nicht mehr geeignet?
Das ist eigentlich gut geeignet dafür. Man geht davon aus, dass durch dieses Nachbauverhalten, das sagen wir also als Experten, der Baum dann etwas schwächer wachsen wird die ersten Jahre. Das muss man einfach dann einer Qualitätsbaumschule, und bitte hier keinen Baumarktkram kaufen, sondern wirklich dann auch hier in eine Baumschule gehen, sich vernünftig beraten lassen, und dann kostet der Baum dann auch mal 5 oder 10 Euro mehr. Das soll es aber dann auch wert sein, dass nachher was ein vernünftiges Ergebnis wird. Die haben auch das meist bessere qualitative Baumaterial dafür. Und wenn man sich da auch beraten lässt, soll man auch kaufen gehen, in meinen Augen. Und die können einen auch beraten, okay, sie haben diesen Boden, dann brauchen sie also diese Unterlage und die Sorte. Ja, natürlich widerstandsfähig gegen Schädlinge. Man könnte zum Beispiel die Topaz sehr gut verwenden. Den haben wir ja auch. Den brauchen wir auch nicht gegen Schorfspritzen. Und ja, der ist auch relativ widerstandsfähig. Das wäre so eine Empfehlung von mir.
Herr Lüdeling, können Sie das noch ergänzen, was man im eigenen Garten pflanzen sollte?
Ich denke, im eigenen Garten ist vieles unproblematisch. Es gibt schon natürlich Nachbauprobleme in intensiv genutzten Obst, also intensiven Obstregionen. Teilweise gibt es schon ziemliche Ausfälle, wenn man halt über Jahrzehnte immer wieder eine Generation Äpfel nach der nächsten angepflanzt hat. Aber im Hausgarten ist das wahrscheinlich kein großes Problem. Und ich würde auch auf jeden Fall die Empfehlung unterstützen, sich in einer Baumschule beraten lassen. Die kennen sich normalerweise viel besser aus mit den regionalen Böden, halt mit den Sorten, die da geeignet sind. Das ist sicherlich eine gute Quelle.
Vielleicht noch ergänzend von mir, also was eventuell Sinn macht, eine Bodenuntersuchung mal durchzuführen, um zu gucken, ob der Boden überhaupt geeignet ist. Und was die Wiederanpflanzung anbelangt, unsere Streuobstwiese ist urkundlich 1589 schon erwähnt worden. Da ist ein Lustgarten beim Schloss Brake angelegt worden. Und wir pflanzen also auf der gleichen Fläche nach wie vor Obstbäume, Apfelbäume. Und das ist absolut kein Problem. Wichtig ist, dass die Nährstoffversorgung eigentlich dauerhaft dann gesichert ist.
Eckhard Gärtner macht in Sachsen-Anhalt seinen Apfelmus mit Schale. Und seine Frage ist, hat er dadurch mehr Nährstoffe im Apfelmus?
Das müsste man mal analysieren, um das wirklich genau feststellen zu können, weil man ja nie genau weiß, was man durch die kurzzeitige Erhitzung auch wieder zerstört. Das müsste man einfach mal parallel vergleichen und analysieren. Also das könnte ich jetzt auch nur raten.
Vielleicht ergänzend von mir, wir haben also Analysen beim Apfelsaft, also beim naturtrüben Direktsaft, und da ist der Polyphenolgehalt höher als beim Klarsaft. Klarsaft, der wird dann meistens auch noch teurer verkauft, und da stecken dann weniger Polyphenole drin. Das ist doch eigentlich Dummheit hoch 3, einen Klarsaft zu kaufen, dann lieber naturtrüben Direktsaft.
Was ist der Unterschied genau bei der Herstellung zwischen dem Klarsaft und dem naturtrüben?
Da wird rausgefiltert. Die Schwebstoffe werden rausgefiltert beim Klaren. Und in den Schwebstoffen stecken halt also auch dann viele der Polyphenole.
Wird da zur Haltbarmachung auch noch Zucker zugefügt?
Beim naturtrüben Direktsaft nicht.
Die Apfelernte in diesem Jahr ist sehr schlecht. Die Äpfel faulen schon am Stamm. Auch nochmal eine Frage des Hörers aus Sachsen-Anhalt. Woran liegt das? Kann man das sagen? Oder ist das jetzt nur regional sehr unterschiedlich?
Also es ist regional sehr unterschiedlich, und wir haben also eben schon angesprochen worden, teilweise Frostschäden. Und jetzt taucht das Problem auf, manche Bäume tragen wesentlich weniger Äpfel, aber der Apfelwickler kommt in 2 Generationen, trifft auf wesentlich weniger Äpfel. Das heißt also, ich habe automatisch einen wesentlich höheren Schadbefall bei den Äpfeln, die noch auf den Bäumen hängen.
Herr Schmitz, absolut Sie richtig. Auch?
Ja, absolut richtig, genau. Also wir haben eine normale Ernte, weil wir konnten über den Frostereignissen, die wir dieses Jahr hatten, haben wir insgesamt 5-mal bewässert. Also die haben diese Frostschutzbewässerung dann eingeschaltet nachts und konnten somit unsere Blüten schützen vor dem Erfrieren. Und dadurch haben wir eigentlich eine ganz normale Ernte. Aber klar, im Streuobstbereich ist das überhaupt nicht denkbar und im Hausgartenbereich ja auch nicht. Und es ist absolut richtig, da sind die Befälle dann höher, genau.
Frau Klump in Bonn reibt die Äpfel gerne, damit sie sie mit dem Müsli zusammen essen kann. Aber die Schale bleibt oft in der Reibe hängen oder in Fetzen. Und die werden beim Reiben auch schnell braun, mehr als sonst, meint Frau Klump. Woran kann das liegen?
Braun ist gut, hatten wir doch anfangs gesagt, Herr Hennebrüder.
Ja, Polyphenole. Kann ich also nur zustimmen. und vielleicht statt reiben kleine Stücke schneiden. Das geht auch.
Ja. Ist denn in diesem Jahr die Schale bei manchen Sorten besonders hart oder liegt das der Härtegrad der Schale, sage ich jetzt mal, mehr an der Sorte als am Wuchs in diesem Jahr?
Habe ich jetzt nicht beobachten können, dass die Schale jetzt deutlich härter ist. Was wir natürlich beobachten, ist natürlich enormen Sonnenbrand auch dieses Jahr wieder auf der Schale. Diese Früchte müssen wir aussortieren und verarbeiten.
Wie sieht das aus, Sonnenbrand auf dem Apfel?
Ja, das ist wie bei uns Menschen genauso. Es verkocht richtig unter der Schale. Wir hatten ja 5 Tage über 35 Grad hier bei uns in der Region und das hält der beste Apfel nicht aus. Und die Früchte, die da schon anfingen rot zu färben, das war vor allen Dingen der Elster und der Welland, die haben dann unter der Schale angefangen zu kochen. Das gibt nachher so ganz große schwarze Flecken, die auch einsinken. Die Ware ist überhaupt nicht vermarktbar. Aber das von der Dicke der Schale habe ich so jetzt nichts gemerkt.
Okay. Nee. Das ist also das, was die Hörer meinen mit, es ist nicht mehr abwaschbar, der Sonnenbrand.
Genau, also das kann man definitiv nicht mehr abwaschen. Ja, weil das Fruchtfleisch darunter ja auch eingesunken und verkocht ist. Ja.
Das wird, also wenn der Klimawandel so weiter voranschreitet, auch ein Riesenproblem werden, was also den Sonnenbrand bei Äpfeln anbelangt. Und da kann man eigentlich aus Sicht auch der aller Leute nur sagen, wir müssen mehr in Sachen Klimaschutz tun. Das, was bisher geleistet worden ist, reicht absolut nicht aus.
Äpfel werden teilweise gewachst. Wenn man sie dann wäscht, dann sehen sie eher aus wie poliert und nicht wie gewaschen, sagte ein Hörer am Telefon. Betrifft das hauptsächlich ausländische Sorten oder Überseesorten? Oder welche Äpfel werden gewachst?
Ja, also das Wachsen, das wird in der Regel mit Bienenwachs gemacht, ist in Deutschland nicht zulässig, weil es eine Nacherntebehandlung ist, die ist in Deutschland verboten. Ausländische Ware darf das, die wird dann auch gewachst, damit das schöner aussieht. Ja, ich finde es hässlich. Also es ist ja einfach nicht nötig. Ja. Der Apfel schützt sich selber durch die Schale. Es gibt allerdings auch Sorten, die diesen Wachs selber bilden. Das machen eigentlich fast alle Äpfel und schützen sich somit automatisch vor der Austrocknung. Klassisch ist hier der Jonagold oder der Topaz zu nennen, die dann vor allen Dingen im Frühling so ein bisschen sich fettig anfühlen. Das ist aber nicht dieses natürliche Wachs, also dieses Wachsen, worüber wir jetzt sprechen, sondern es ist einfach eine Ausdunstung des Apfels, um sich vor Entfeuchtung zu schützen. Das ist was ganz Natürliches.
Wir haben zum Beispiel auch Dülmener Rosenapfel, der ganz, ganz natürliche Wachsschicht hat.
Ja.
Wobei zum Topaz, Herr Schmitz-Hübsch, wir haben Meldungen mittlerweile aus Süddeutschland oder aus Norddeutschland, dass da der Schutz nicht mehr gegeben ist. Ne?
Genau, also das ist ein Problem, weil wir hier mit einer Einfachresistenz zu kämpfen haben. Also der Topaz ist ein Apfel, der resistent ist gegen den Schorfpilz, hat hier nur eine einfache Schorfresistenz. Das reicht bei modernen Sorten schon nicht mehr aus. Also die Züchter gehen jetzt auf eine Doppelresistenz, um hier eine größere Sicherheit zu haben. Also in Zukunft werden resistente Sorten eigentlich immer diese Doppelresistenz auch haben, um hier dieses Durchbrechen des Schorfpilzes zu unterbinden. Ja, das ist bei Topaz bekannt, dass das hier und da schon mal durchbrechen kann. Ja, genau. Also man kann dadurch deutlich den Pflanzenschutzmittel Einsatz reduzieren, aber sicherlich nicht auf null runterfahren.
Apfelvielfalt für Geschmack, Allergikerverträglichkeit und Schädlingsresistenz, das war heute unser Thema im Marktplatz. Und es ging auch darum, mit welchen Problemen die Apfelanbauer und die Apfelbäume jetzt und in Zukunft voraussichtlich zu tun haben werden. Vielen Dank an Willi Hennebrüder vom BUND in Lemgo, an Professor Eike Lüdeling von der Universität Bonn und an den Obstanbauer Roland Schmitz-Hübsch.